Was darf sein? Ein Podcast-Format von und mit Tim Schulz-Eppers. Tim Schulz, hä? Richtig. Hör rein und lern Timmy kennen. Und noch dazu Menschen aus Politik, Wirtschaft und dem Promi-Biss.
Herzlich willkommen zur brandneuen Folge Was darf sein? Heute am Mittwoch, dem 14. Juli 2021. Und in dieser Folge spreche ich mit der Geschäftsführerin der Philip Morris GmbH, und zwar Claudia Bücking. Claudia hat einen super spannenden Lebenslauf. Vom Radio zur Geschäftsführerin von Philip Morris. Und sie erzählt uns, wie der Weg verlaufen ist, wie sie dahin gekommen ist, wo sie heute ist. Auch über die Transformation, in der die Philip Morris GmbH ja gerade steckt, von den Zigaretten weg hin zu, Zitat, schadstoffreduzierten bzw. risikoreduzierten Alternativen, wie man das managt und wie ihr Arbeitsalltag in dieser Transformation aussieht und das Miteinander, das sie vorlebt und auch aktiv lebt im Team. Was mich auch interessiert hat, war, wie Claudia zur Frauenquote steht und was Female Leadership für sie bedeutet. Zwei Buzzwords, die mir in den Vorgesprächen natürlich genannt worden sind: Diversity, Inklusion. Das ist natürlich manchmal abgedroschen, aber nicht in diesem Fall, denn Claudia bringt sehr, sehr interessant oder stellt sehr interessant dar, wie sie es bei der Philip Morris GmbH gestalten und wie wichtig das eigentlich für Claudia ist. Dann ging es, das ist natürlich auch von mir ein Herzensthema, um Corporate Democratic Responsibility, und in diesem Zusammenhang haben wir halt auch gesprochen, ob das etwas ist, was zum Beispiel Parteien ausschließt, wenn man sich so etwas auf die Fahne schreibt, und wie die Lobbyarbeit eigentlich aussieht. Wir alle erinnern uns, es gab ja vor ein paar Wochen diese Kampagne mit Annalena Baerbock auf dem Plakat in allen großen Tageszeitungen. Dieses Plakat ist ja von einem großen Lobbyverband gesponsert worden, und ich habe sie auch gefragt, ob die Philip Morris GmbH daran beteiligt war. Und ob ja oder nein, hört ihr am besten selber raus. Ist die Philip Morris GmbH überhaupt ein transparentes Unternehmen, und wie zeigt sich das im Alltag? Das ist natürlich auch die Frage, ne? Und ich habe es gerade schon gesagt, Philip Morris bzw. die Philip Morris GmbH sagt, sie produzierten heute schadstoffreduzierte Alternativen bzw. risikoreduzierte Alternativen. Und wir kommen natürlich nicht umher, auch über das Thema Werbung und Marketing zu sprechen. Und da ist ja die auch schon klassische Tabakindustrie extrem reguliert und unterliegt extrem Vorgaben. Wie sieht das mit diesen schadstoffreduzierten Alternativen aus? Und den Produkten, die da sind. Und bei der Recherche ist mir noch eine Sache aufgefallen, und zwar heißt es immer, dass die Philip Morris GmbH in die Gesellschaft hinein kommuniziert. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Ob Claudia mir das gut erklären konnte und ob ihr es versteht, lasst es mich gerne wissen. Definitely eine super Folge, und mal schauen, dass wir dann zeitnah uns auf ein Bierchen am Ammersee treffen, meiner alten Heimat. Und jetzt erstmal viel Spaß mit der neuen Folge Was darf sein mit Claudia Bücking. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Was darf sein. Wie ihr es kennt, alle zwei Wochen, und auch heute steht es wieder ein Stück weit unter dem Bereich Female Leadership. Und da habe ich eine, ich hoffe, das Wording ist richtig, eine neue Gästin hier. Und wer bist du denn und was machst du?
Hi Tim, ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Claudia Bücking von Philip Morris. Mein Titel ist Director External Affairs, und dahinter steckt, dass ich hier in Deutschland die Geschäftsführerin von Philip Morris bin für den Bereich Politik und Kommunikation. Also wir haben so ein paar Fachabteilungen, die drehen sich rund um Tabakregulierung mit sehr speziellen Fachnerds sozusagen, die hier die Experten über Paragraphen und Ähnliches sind. Und dann sind bei mir die Kollegen angesiedelt, die unsere Schnittstelle nach außen darstellen. Also das sind zum Beispiel die Kolleginnen und Kollegen von der Unternehmenskommunikation oder von unserer Hauptstadtrepräsentanz in Berlin, also die Lobbyisten. Sind die Wissenschaftskommunikateure und das ist sozusagen diese Nahtstelle nach außen und wir versuchen es als Membran zu managen, dass wir sagen, wir versuchen zuzuhören, was die Außenwelt von uns möchte und wir versuchen da in Kommunikation und Dialog zu treten.
Okay, das als Membran arbeiten, das habe ich so in der Tat auch noch nicht gehört. Hört sich auf jeden Fall spannend an, spannende Formulierung. Du warst ja nun noch nicht immer Geschäftsführerin in diesem Bereich. Wie wird man das denn eigentlich? Wie bist du das geworden?
Ich würde sagen, zwei prinzipielle Vorgehensweisen. Erstens die Suche nach dem, was mir beruflich besonders viel Spaß macht. Und dann musste ich ein paar Sachen davon ausschließen, weil ich einfach total schlecht drin war.
Was denn so zum Beispiel?
Also ganz ursprünglich zum Beispiel Journalismus. Ich habe beim Radio angefangen. Es hat mir mega Spaß gemacht. Die Truppe war super. Die Themen waren vielseitig. Aber ich habe gemerkt, eine richtig gute Journalistin bin ich halt nicht. Ich bohre nicht so richtig tief nach. Ich mache mich gern mit Sachen gemein. Und dann war eben klar, okay, das Kommunikative muss bleiben, aber ich gehe auf die andere Seite. Also eher eben auf die Seite, wo man versucht, in Dialog zu treten. Und so war es so ein bisschen eben, was bewegt mich, was macht mir Spaß, was glaube ich auch ganz gut zu können und dann eben die Sachen hinter mir zu lassen, die ich auch gar nicht kann.
Okay, das heißt, du hast dann irgendwann gesagt, Radio oder das ist nicht so meins und aber wie wird man denn, das ist ja schon so ein kleiner Weg zu Philip Morris in die Geschäftsführung, hast du eine spezielle Ausbildung gemacht, hast du noch ein Studium gemacht, fandst du die Produkte so gut?
Also ich bin heute nicht Raucher, von daher, und das war ich auch schon, als ich angefangen habe. Nee, ursprünglich nach dem Abi habe ich also Hörfunkjournalistin gelernt, also ein Volontariat gemacht. Dann wollte ich immer studieren, gleichzeitig aber auch nicht aufhören zu arbeiten, weil es mir einfach auch Spaß gemacht hat. Deswegen habe ich das Gesamte verbunden im Rahmen eines dualen Studiums, habe Medien-BWL, Journalismus und PR studiert an der dualen Hochschule in Ravensburg. Und gleichzeitig hatte ich eben diesen Wechsel vollzogen, also von seitens der Journalistin in die Unternehmenskommunikation, wobei das Unternehmen damals das Land Baden-Württemberg war. Also ich war im Staatsministerium in Stuttgart, in der Landesvertretung, im Staatsministerium in Stuttgart und habe da eben dieses sehr politische Kommunizieren kennengelernt, war auch mal in der Landesvertretung in Berlin und in Brüssel. Und dieses Politische hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und dieses gesellschaftliche Relevante. Und mir waren nur diese Entscheidungswege ein bisschen lang. Beim Radio ging alles ganz, ganz schnell. Und in so einer Behörde, bis ich mal irgendwie eine Freigabe über so eine Pressemitteilung oder über eine Rede für den Ministerpräsidenten hatte, waren da so 8 Überschriften über mir. Dann wollte ich in die Wirtschaft. Es war dann klar, dass ich irgendwie vielleicht doch dorthin muss, weil ich den Eindruck hatte, ob das so stimmt, weiß ich nicht. Aber für mich den Eindruck, da geht's schneller. Ja. Und ich wollte bei was gesellschaftlich Relevantem bleiben und habe eine schöne Kontroverse gefunden, nämlich die Kernkraft. Die war damals schon Brückentechnologie. Und dann bin ich zur NBW gegangen, zu einem der 4 großen Energieversorger. War da in der Kernkraftsparte für die Kommunikation zuständig. Und dann kam Fukushima. Dann habe ich also mal Krise gemacht. Über dann viele Monate und Jahre diese Kommunikation nach innen ganz viel. Wie geht's den Mitarbeitern in so einer Krise, aber eben auch nach außen. Und da war klar, auch in der Zeit, das ist genau meins. Also Ängste aufnehmen, Empfindungen, versuchen zu verstehen, was Leute bewegt und dann eben auch zu überlegen, wie kann ich ein Unternehmen, damals hieß es noch nicht transformieren, damals hieß das Thema noch Change, wie kann ich ein Unternehmen verändern, um im Einklang zu sein mit dieser Gesellschaft?
Ja, okay. Und dann habe ich ja auch gelesen, dann hast du noch ein MBA drauf gesattelt, ne?
Genau, das war parallel bei der NBW. Die haben mir das damals ermöglicht, berufsbegleitend. Und der war tatsächlich, ich glaube, einen Monat fertig, bevor dann Fukushima war. Insofern hatte ich dann gerade wieder Zeit. Dann kam die Krise gut zu Pass. Und Spaß beiseite. Wir sind damit umgegangen. Wir mussten das wir waren frisch als Team zusammengewürfelt. Wir mussten das neu managen. Und wir haben damals eben in den Krisenstäben mitgearbeitet einerseits und gleichzeitig die Kommunikation vor allem auch an den Standorten gemacht. Dann die ganze Koordination, was kommuniziert der Konzern in Richtung Politik und Medien mit jeden Tag hunderten Anfragen aus aller Welt, vor allem dann wegen des Atomausstiegs. Also von dem damals Ereignis in Fukushima bis zur Abschaltung unserer ersten Anlagen waren es, glaube ich, 3 Tage. Da gab es natürlich viel zu koordinieren, organisieren, aber natürlich auch ganz, ganz viel zu erklären. Und das war dann die Aufgabe und ich fand die wahnsinnig spannend. Und ich habe damals eben auch gelernt, was diese berühmt-berüchtigte License to Operate ist. Weil ich damals gesehen habe, es gibt gar keine Akzeptanz mehr in der deutschen Bevölkerung für diese Technologie. Die Angst zu dem, was in Japan passiert ist, war so riesig, dass aus meiner Sicht das folgerichtig war, dann zu sagen, man muss aussteigen, weil einfach in diesen Tagen das Land Kopf stand. Es gab über Tage, Monate, eigentlich das ganze nächste Jahr kein anderes Thema. Mit gravierenden Auswirkungen eben auch auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber eben auch im politischen System. Und insofern war es eben auch da mit Teil meiner Aufgabe, nach innen zu erklären, warum gibt's diese Ängste, warum sind die vielleicht technisch für uns unbegründet, weil das ganz andere Reaktoren sind, aber warum wird es so übertragen ins Deutsche und warum auch in die Politik und was kann man jetzt machen? Und dann eben auch irgendwann im Sinne von so einem Aufbruch, wie können wir jetzt die Zukunft, die jetzt ganz anders aussieht, auch gestalten? Also wie nehmen wir diese Aufgabe, die Kernkraftwerke abzubauen? Wie nehmen wir die auch als positive, weil es ist eine ganz verantwortungsvolle Aufgabe, wie nehmen wir die mit? Und wie nehmen wir da die ganz wichtigen Impulse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit? Und das war dann so noch meine letzte Aufgabe bei der NBW. Und musste damals dann einfach, weil sich ja für die Energieunternehmen viel verändert hat, auch bei mir im Team viele Veränderungen vornehmen. Und das habe ich noch gemacht und dann gesagt, nee, das ist, glaube ich, jetzt für mich auch der richtige Moment, um eine Zensur zu machen. Und dann habe ich 2 Bewerbungen geschrieben. Und die war klar, es muss wieder was Kontroverses sein, wo ich wieder nach außen erklären muss, aber vor allem auch nach intern erklären darf, warum es Vorbehalte gibt, Ängste und so weiter. Und das war dann Philip Morris und da habe ich dann vor mittlerweile 7, 8 Jahren angefangen.
Ja, spannend. Das Thema Krisenkommunikation. Was hast du denn, also ich stelle mir das wirklich interessant vor, wenn man, der MBA ist gerade durch, eigentlich alles cool und dann passiert Fukushima. Hast du so ein Learning aus der Zeit mitgenommen, was Krisenkommunikation angeht? Also gab es da irgendwas, falls jetzt irgendwer oder irgendeine Dame zuhört und dem Bereich zugeneigt ist. Gibt es da irgend so ein Learning, das du da teilen kannst?
Also ich glaube, das Wichtigste ist, die Krise kommt. Egal bei welchem Unternehmen und egal aus welchem Grund. Das ist eine Reputationskrise, eine finanzielle, das sind personelle Sachen. Und die Vorbereitung ist wirklich key. Also in den Kernkraftwerken wird das ja wirklich generalstabsmäßig geprobt. Ich hatte über viele Jahre mit meinem Team, mit den Kolleginnen und Kollegen eben schon Übungen gemacht, bei denen uns die Atomaufsicht über die Schulter geguckt hat und geschaut hat, angefangen bei denen, wie funktioniert die Technik, wenn, ich sag mal, beispielsweise in einem Szenario Strom ausfallen würde. Das sind ja alles immer Szenarien, die nicht eintreten sollen. Da wird ja auch alles für gemacht, aber trotzdem übt man ja in denen. Wie geht man technisch um? Was für Textbausteine hat man vorbereitet? Sind die Verteiler auf dem aktuellen Stand? Wie kommuniziert man, ich sag mal, beispielsweise zum Eingang des Kernkraftwerks, falls da auf einmal ein Kamerateam steht? Und wir hatten das über Jahre immer wieder trainiert. Dann kriegst du knallhartes Feedback. Und dann kannst du tatsächlich auch durch so eine reale Krise sehr gut durchgehen. Also du hast dann, ich fahre mittlerweile, wenn eine Krise ist, fahre ich runter. Also ich merke, wenn mein Puls ruhiger wird, dass es jetzt wirklich Probleme gibt, weil das heißt, dann bin ich in diesem Krisenmodus.
Das ist eine gute Eigenschaft, oder? Also wenn man da diese Fähigkeit hat.
Das kriegst du dann antrainiert. Und insofern für jedes Unternehmen, für jede Organisation, für jeden auch Verein, für jede Behörde, für sich zu gucken, was wären denn mögliche Szenarien? Und wen müsste man dann informieren? Was müsste man dann vorbereitet haben? Was können wir schon vorbereiten, dass wir uns wirklich auf die essentiellen Sachen dann nur konzentrieren müssen? Das war es, glaube ich, im Wesentlichen das Wichtigste. Und wie teilt man sich die Arbeit auf? Also bei uns war es damals sehr wichtig, dass der Kommunikator am Tisch überhaupt respektiert wird. Das ist ja in manchen Betrieben und Kulturen gar nicht so klar. Der Kommunikator war früher der Verlautbarer, der musste auch nichts von dem verstehen. Und wenn man dann als Kommunikator am Tisch sitzt und nicht akzeptiert wird, dann ist ein Problem. Mhm. Bei uns war es ganz klar die Aufgabenteilung. Da saßen, sag mal, damals waren es noch 6 Mann am Tisch und dann ich. Und dann ist man die Runde rumgegangen und dann war klar, nachdem der Chef der Anlage erklärt, was passiert, dann die und die Kollegen, dann geht man so reihum, dass dann irgendwann eben die Kollegen von der Kommunikation kommen und sagen, wir haben momentan das und das vorbereitet, wir würden jetzt das nächste Schritte das machen, ich bräuchte gleich die und die Freigaben, diese Informationen fehlen mir noch, haben wir da und daran gedacht. Und es genauso wie eben die technischen Prozesse auch abgearbeitet wird. Und die Akzeptanz, okay, die muss sich der Kommunikator im Tagesgeschäft holen und nicht erst in der Krise, dann ist es zu spät.
Okay, also quasi als Learning, dass Vorbereitung eigentlich alles ist, ne? Das, okay. Bei deinem jetzigen Arbeitgeber, da steckt ihr ja auch, ich sag mal so Stichwort Transformation. Da, also auch aus, ich sag mal, möglicher Konsumentensicht passiert da ja einiges bei euch. Ich muss dazu sagen, einmal, man muss ja in deinem Themenbereich auch wirklich aufpassen, was man wie sagt, denn ihr habt ja ein ihr habt ein sehr striktes Reglement, was ihr wie sagen dürft, ne? Das ist ja bei dir in der Branche schon ordentlich. Aber ihr selber steckt ja mitten in der Transformation. Kannst du uns da einmal abholen? Also wann ging dieser Prozess los? Wo steht ihr gerade? Und wohin geht die Reise für euch? Und vielleicht kannst du auch noch einmal sagen, wer genau, also für welches Unternehmen du genau arbeitest, denn da habe ich hier 3 Varianten und ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Es ist besser, wenn du als Profi nochmal darüber berichtest mit dem korrekten Unternehmenskomplex oder Namen entsprechend.
Ich glaube, wenn wir es kompliziert machen, dann tut mir es halt, woran liegt es? Wir haben in manchen Sachen eben einfach eine wahnsinnig hohe Verantwortung. Also wenn ich zum Beispiel jetzt nicht über Markenname spreche, dann deswegen, weil wir nicht den Eindruck vermitteln wollen, wir machen jetzt hier Werbung, sondern es geht insgesamt um eine Transformation im Unternehmen, in dem kulturellen, vielleicht in technischen Sachen und so weiter. Also wir jetzt in Deutschland unterliegen der Transformation, die aber der Konzern letztendlich vor 15 Jahren, mittlerweile über 15 Jahren, gesamtheitlich gestartet hat. Das war sicherlich aus diesen externen Impulsen damals große, auch juristische Auseinandersetzungen, denen man einfach jetzt auch wirklich knallhart schwarz auf weiß sagen konnte, dieses Geschäftsmodell ist nicht nachhaltig, man wird dafür wirklich auch mit hohen Summen belegt. Und ich glaube, damals so einem Automatismus, wie man es über viele Jahre schon gemacht hatte, sagen wir jetzt, okay, wir akzeptieren solche Strafen, wir gehen noch verantwortungsvoller um und machen noch größere Warnhinweise auf die Produkte und so weiter. Mhm. Und ich glaube, das war so ein Automatismus, der in der Vergangenheit gemacht wurde, den vielleicht auch andere dann immer noch eingenommen haben. Und bei uns war es damals anders, dass wir gesagt haben, nee, ehrlicherweise, wir müssen irgendwie an des Pudels Kern. Das Geschäftsmodell ist so nicht nachhaltig, weil die Produkte, also Zigaretten, losen Tabak, den wir damals eben ausschließlich verkauft haben, so wahnsinnig schädlich sind und natürlich süchtig machen. Und letztendlich ist das kein Zukunftsmodell. Und damals hat die Forschung angefangen an der Frage, wenn es so viele Raucherinnen und Raucher gibt, die nicht aufhören, könnte man ihnen denn das, was sie in dem Produkt finden, in irgendeiner Form auf andere Art und Weise darstellen. Und deswegen ging es an die Forschung. Damals haben dann kleinere Teams, immer größere Teams dann über die Zeit dran geforscht, wie kann man eben das Schädliche beim Rauchen, nämlich die Verbrennung vom Tabak, wie kann man da drum rum? Und in unserem Fall geht es eben darum, vor allem daran haben wir jetzt lange investiert, Tabak zu erhitzen. Später kam dann wahrscheinlich aus dem gleichen Gedanken, in dem Fall aber aus China, eher so einem Startup-Umfeld, die Überlegung, kann man vielleicht auf Tabak verzichten? Da sind es dann eben die E-Zigaretten zum Beispiel, das sind dann, wo Flüssigkeiten erhitzt werden. Letztendlich, egal auf welchem Weg, geht es darum zu sagen, für die, die nicht aufhören, was immer noch das Allerbeste wäre, neue Produkte zur Verfügung zu stellen. Und deswegen war das der erste Teil der Transformation. Wir brauchen neue Produkte und ein komplett neues Geschäftsmodell. Und der zweite Teil ist, was macht man dann damit? Weil irgendwie ist damit dann alles anders geworden bei uns.
Ja, Also wenn du sagst, es ging vor 15 Jahren los, das heißt, gibt's irgendeine, also ist irgendein Punkt bei euch, dass ihr das so, dann ist der Projektstrukturplan erfüllt oder dann sind wir durch oder dann haben wir das finale Produkt erreicht oder ist das ein ongoing process? Wie kann man sich das vorstellen? Denn ich meine, Transformation, alle transformieren ja gerade irgendwie und alle sind die größten und stärksten und in ihrem Bereich. Wohin? Also habt ihr ein fertiges Produkt im Kopf oder ist das wie beim, ich sag mal, wie in der Autobranche, es gibt immer was Neues?
Also die Analogie zur Autobranche passt perfekt. Bei uns gab es tatsächlich auch Verbrennungen, die man überwinden möchte. Ne? Bei uns gab es tatsächlich bestimmt so einen Projektplan. Und was wir gemacht haben, ist entwickelt. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, okay, so corporate-mäßig, das wird nichts. Also man muss es halt irgendwann auf den Markt bringen. Und ich glaube, das war der große Umbruch, so vor 6 Jahren zu sagen, wir gehen jetzt damit raus. Also wir müssen es jetzt testen. Ich glaube, das ist dann dieses Start-up-Thema, dass man als Corporate einfach dann am Markt vorbeiplant, immer nur für sich selbst im Labor alles perfekt machen möchte. Und da sind wir rausgekommen. Haben in einzelnen Städten dann tatsächlich so Tabakerhitzer auf den Markt gebracht. 2016 war das in den ersten Städten, genau Ende 2015 in Japan eine Stadt, dann in Italien eine Stadt und jetzt nach und nach sind wir eigentlich in immer mehr Ländern weltweit vertreten. Und was wir dann gemerkt haben, wir sind so corporate, dass wir alles machen wie in der Vergangenheit, dass wir alles bis zum Ende durchplanen und so funktioniert es nicht. Und dann fing eben diese zweite eigentliche Transformation an. So wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben, geht's nicht mehr. Also wir haben diese Megamarken gehabt, die man auf dem Plakat gar nicht mehr anzeigen musste, weil alle wussten, um was für Produkte es ging mit den einfach größten Zigarettenmarken der Welt. Die neuen, die wir aufgebaut haben, kannte natürlich keiner. Die mussten wir erst neu aufbauen. Wir haben ein Produkt, das jeder verstanden hat gehabt und auf einmal wollten wir den Leuten sagen, es gibt was Neues, aber es ist ein bisschen komplizierter, ist auch technisch, also nicht mehr Einwegprodukt, sondern mit Technik. Und das ist quasi, was dann, glaube ich, die tatsächlich große Transformation gewesen war. Was macht man mit den Kolleginnen und Kollegen im Marketing? Wie werden die schneller? Wie haben die dieses neue Mindset? Wie können sie ihre Mega-Expertise aber in diese neue Welt transformieren? Was machen wir im Außendienst anders? Wir haben ja zuletzt sogar eigene Läden aufgebaut. Was ist da quasi, was ist da sozusagen das Momentum? Für uns im politischen und gesellschaftlichen Bereich eben auch zu erklären, da gibt's neue Produkte. Das heißt nicht, dass alles, was früher gemacht wurde, Warnhinweise, Prävention jetzt unwichtig ist. Ganz im Gegenteil, das muss weitergemacht werden. Aber es gibt halt diese Gruppe von Raucherinnen und Rauchern, die nicht aufhören. Müssen wir für die nicht vielleicht neue Angebote machen? Also da mussten wir alles auf den Kopf stellen und das müssen wir bis heute und es ist jeden Tag ein hartes Stück Arbeit. Im Endeffekt, und du hattest noch gefragt, wie wollt ihr es abschließen? Im Endeffekt würden wir gern den Abschluss finden mit den alten Produkten. Also wir gehen ja raus und sagen, wir wollen keine Zigaretten mehr verkaufen. Und mittlerweile werden wir konkret. Wir glauben, dass wir es in einzelnen Ländern in den nächsten 10 Jahren schaffen können. Und in manchen dauert es leider noch länger.
Ja, ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor, von so einer Cash-Cow loszukommen und diesen riesen Step zu gehen. Ist ja echt ein großer Wandel. Was sind dann so die, gibt es die eine große Herausforderung oder sind es mehrere kleinere? Du hast ja gerade ein paar Sachen genannt. Gibt es irgendwas, was immer wieder so heraussticht, wo ihr öfter sagt, oh meine Herren, ey, was soll der Kram, warum?
Also ich glaube tatsächlich, dieses kulturelle Thema ist das Wichtigste. Und da ist beispielsweise die Hierarchie ja was in so einem großen Konzern, wir haben 80.000 Menschen weltweit, die Hierarchie, glaube ich, eins von den Themen ist. In der heutigen Welt, also ob du jetzt in einer Transformation bist oder nicht, weiterhin quasi mit Hierarchien zu arbeiten, lässt sich einerseits nicht verhindern, weil du willst ja auch Leute haben, die Verantwortung übernehmen. Du hast auch in manchen Bereichen einfach vielleicht besondere Expertise, aber vor allem Leute, die vielleicht besonders gut Teams motivieren und führen können, was ja dann eigentlich die Aufgabe der Führungskraft ist. Aber andererseits ist hinzubekommen und zu sagen, wir schaffen im Täglichen die Hierarchien so ab, dass alle auf Augenhöhe mitdiskutieren, dass wir jede Perspektive mit reinnehmen. Ich glaube, das bleibt nach wie vor, würde ich sagen, die größte Herausforderung. Und dann hängen eben genauso Themen ab, wie fängst du an, eben die zum Beispiel die Startup, die Lean Startup Tools mit einzupflegen? Wo machst du eben nicht große Projekt-Setups über 12 Monate, sondern machst zwischendurch diese kleinen Test-Sprints, um wirklich zu sagen, wir müssen unsere Annahmen überprüfen, weil die gelten gar nicht mehr. All die Expertise, die wir uns aufgebaut haben, müssen wir irgendwie aus diesem Kopf wieder rauskloppen, um in diesem neuen Markt eben noch näher am Konsumenten ran zu sein. Und deswegen glaube ich tatsächlich, ist es dieses Mindset schneller, agiler und in unserem Bereich aber natürlich trotzdem noch genauso verantwortungsvoll wie immer schon.
Ja, okay, spannend. Klappt das gut, alle KollegInnen mitzunehmen mit den neuen Tools, gerade diese Startup, diese Sprint, Scrum, you name it. Ist das was mit Begeisterung aufgenommen wird oder ist das, wir machen es, kann man das irgendwie bewerten? Grob bewerten natürlich nur in deinem Fall.
Also ich würde sagen, bei uns jetzt in der Zentrale, wir haben unseren Hauptsitz in Lausanne in der Schweiz und das Headquarters ist quasi in New York, wo wir auch gelistet sind. Ich glaube, da ist gar kein Problem, auch in den Märkten draußen. Also ich glaube, wir sind alle, wir arbeiten zu über 90% nur noch für die neuen Produkte. Die alten Welten laufen so mit, auch wenn das brutal klingt, weil da ist natürlich weiterhin viel zu machen, wenn der Markt auch größtenteils noch aus diesen alten Produkten besteht. Aber da war es tatsächlich, da waren es die ersten 1-2 Jahre nach dem Motto, warum wirft man da die alten Marken über Bord? Warum nehmt ihr die alten Markenwelten nicht in die neuen Produkte? Warum dieser krasse Cut? Warum aufhören mit den alten Produkten? Und dann dieses Erklären, nee, wir sind der Marktführer, wir haben eine Verantwortung. Wenn wir doch wissen, die Produkte sind besser, dann doch wirklich auch brachial in den Markt reinbringen. Ich glaube, das ging. Wo es, glaube ich, schwieriger ist tatsächlich in den Werken, weil man Werke nicht von einem Tag auf den anderen Tag quasi umknipsen kann. Und ich finde es toll, jetzt in Deutschland haben wir immer noch ein kleines Werk in Berlin, wir haben das Werk in Dresden, wie die Kollegen bei den neuen Themen auch mitfiebern, mitmachen und trotzdem ganz verantwortungsvoll immer noch auch sich um beispielsweise in Dresden um losen Tabak kümmern.
Ja, interessant, also echt, das ist ja, ihr seid ja ganz erlaubt gesagt, echt ein Riesenladen und so ein Change ist schon, also eine Transformation ist schon echt ein Brett. Claudia, wie stehst du denn nur zur Frauenquote?
Ich finde es total traurig, dass wir sie brauchen. Also deswegen, ich höre das so oft, dass die Leute sagen, nee, waren es immer dagegen und es geht aber nicht anders. Und genauso sehe ich es auch. Also von daher gut, dass sie jetzt gekommen ist. Wir hätten uns, glaube ich, alle noch ein bisschen mehr Mut da gewünscht. Und ich hoffe, dass wir in 20, 30 Jahren das Gesetz irgendwie aller spätestens vielleicht schon in 10 irgendwie über Bord werfen können und sagen, ach, ist ja lächerlich, zum Glück brauchen wir sowas heute nicht mehr, weil es dann selbstverständlich ist, dass wir Management-Teams divers besetzen. Aber in den letzten Jahren haben wir gerade in Deutschland da leider so wenig Bewegungen gesehen. Zu messen ja immer ganz besonders gut im DAX, in den Aufsichtsräten dort, in den Vorständen und Geschäftsführungen dort. Also insofern würde ich sagen, musste so sein, auch wenn es schade ist, dass es sozusagen diese gesetzliche Regelung brauchte.
Ja, auf jeden Fall. Warum denkst du denn, warum tun sich denn Männer so schwer? Also denn diese Quote, also ich leite davon ja mal ab, generell, dass es die Quote braucht, weil primär Männer sich schwer damit tun, Frauen in Führungspositionen zu akzeptieren. Woran denkst du, liegt das, dass wir diese, dass es nicht ohne Quote ging jetzt zum, oder geht, gehen, gehen wird aktuell?
Also von dem, was man ja so dann auch wissenschaftlich mittlerweile über das Thema weiß, würde ich jetzt wirklich da niemandem was Böses unterstellen. Wenn wirklich sehr viel ist dieses Thema, dass man einfach natürlich Leute, die sich selbst, die einem selbst ähnlich sind, eben fördert. Und dieses Thema eben früher sehr männlich dominiert war und sich dann vielleicht, ich sag mal so, Weiterbildungskommunen auch darüber entwickeln, dass zum Beispiel man sich kennt aus dem Fußballclub, um es jetzt mal ganz, ganz altbacken und klischeehaft zu machen, ist es ganz bestimmt nicht so, dass irgendwie mit 5 ein Junge in den Fußballclub geht bei sich im Dorf, um dann mal irgendwann später Karriere zu machen. Ich glaube, ich unterstelle niemanden mal prinzipiell was Böses. Ich glaube, das sind eben diese psychologischen Themen. Und ich glaube, was man aber erwarten kann, ist, dass wir Manager ja alle das überwinden. Also ich ja genauso als Führungskraft habe die Aufgabe, dass ich jetzt nicht nur Frauen um die 40 die vielleicht eher positiv gestimmt sind und vielleicht einen eher ähnlichen Karriereweg haben, wie ich nur fördere, sondern dass ich tatsächlich eben auch sehe, wie schön es ist, auch Kollegen aus anderen Nationen, mit anderen kulturellen, sozialen Hintergründen, vielleicht auch mit anderen Perspektiven, aus anderen sexuellen Orientierungen oder Identitäten heraus, auf jeden Fall aus anderen Kulturen auch zu Wort kommen lasse und denen genauso einräume, obwohl sie vielleicht zwischendurch in der Diskussion mit mir komplizierter sind, weil sie nicht meiner Meinung sind. Also insofern, wie gesagt, insgesamt, wir wissen heute wissenschaftlich, dass Organisationen besser sind, wenn sie divers sind, dass wir selbst Bias in unserem Kopf haben. Und ich finde, wir haben im Management mit den Aufgaben, die wir da alle haben, die Aufgabe, diese Bias zu überwinden und dafür zu sorgen, dass wir diverse Teams um uns herum scharen.
Ja. Dieses Thema Diversität und Inklusion ist ja auch bei euch extrem prominent ein Thema. Wie geht ihr damit um? Also wie lebt ihr das im Alltag?
Also erstmal ist es ganz klar, es ist wichtig, und zwar durch die Bank weg. Also das ist bei uns auch Chefsache vom CEO insgesamt über das gesamte Senior Management Team bis in den Vorständen in den Ländern und die Geschäftsführung. Wir wissen, dass Organisationen so besser sind, dass sie mehr Perspektiven einbeziehen und deswegen ist es schon mal eine Überzeugung, dass es Diversität braucht. Wir wissen auch, dass wir nicht perfekt sind in Sachen Diversität. Also wir sind bestimmt ein mega internationaler Laden und darauf sind wir auch stolz und das lieben wir auch alle. Also jeden Tag mit Kolleginnen und Kollegen aus so vielen Ländern zu tun zu haben, ist großartig.
Ist schon cool, glaube ich.
Und das ist was wir tatsächlich auch durchweg fördern. Da sind wir bestimmt gut und da muss man jeweils vor Ort in den Ländern nochmal gucken, ob man da tatsächlich auch über die Hierarchien den Ausgleich auch hinbekommen. Beim Thema Gender zum Beispiel, da mussten wir tatsächlich feststellen, wenn wir uns die Kennzahlen anschauen, dass wir männlich dominiert sind und dass wir gerade bei dem Bruch, wenn dann Frauen beispielsweise ein Kind bekommen haben und dann die Kolleginnen und Kollegen wieder zu integrieren, dass wir da nicht die besten Rahmenbedingungen geschaffen haben. Jetzt haben wir es gerade. Mega stolz sind wir, dass wir jetzt wirklich für diejenigen, die vorrangig das Kind erziehen, bezahlten Elternzeit tatsächlich in Mega-Umfang geben, um damit auch zu zeigen, egal wer sich kümmert, wir wollen, dass das Teil auch der beruflichen Entwicklung ist. Wir wollen den Kolleginnen und Kollegen den Rücken frei halten. Und dann sind es genau solche Maßnahmen. Also sich die Kennzahlen angucken, zu sagen, wo hat man Probleme und dann das angehen und sicherstellen, dass sowohl Männer als auch Frauen sich beispielsweise um ihre Kids kümmern können.
Das Thema Elternzeit, du hast es ja gerade gesagt. Was gebt ihr denn da so im Standardpaket mit? Das ist dann ja schon, ich sag mal, wahrscheinlich mehr als in einem in Gänsefüßchen Autonormalbetrieb, ne?
Ja, genau. Also 18 Wochen kriegen die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt Eltern werden, egal ob es quasi das eigene Kind ist direkt oder ob das eigene Kind ist über eine Adoption. Und derjenige, der sich besonders kümmert, der kriegt die bezahlt. Und das ist wirklich ein Mega-Meilenstein, weil das eben nochmal dieses Zugeständnis ist für, das ist Teil der Journey sozusagen, bei uns zu arbeiten, natürlich zwischendurch sich auch Zeit für die Familie zu nehmen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig eben, um da sowohl für Männer als auch für Frauen eben aufzuzeigen, ihr könnt euch da auch wirklich rausnehmen und ihr sollt es auch explizit. Das ist so einer von den wichtigen Schritten gewesen, da sind wir mega stolz drauf. Aber ansonsten gilt es natürlich, dran zu bleiben, also sich die Kennzahlen kontinuierlich anzuschauen, bei den Kolleginnen und Kollegen nachhören, wo gibt's Probleme. Und dann auch immer mehr Diversitätsdimensionen sich anzuschauen. Also wie gehen wir mit Leuten von unterschiedlichen Generationen um, unterschiedlichen Kulturen, Religionen, sexuelle Orientierung, wo haben wir bewusst oder um Gottes Willen unbewusst in irgendeiner Form Leute nicht einen Freiraum gegeben und die Gleichberechtigung sichergestellt. Und wenn wir irgendwas finden würden, dann müssten wir da eben sofort auch wieder Maßnahmen treffen. Und vor allem letztendlich eben immer wieder klar machen, dass so eine diverse und inklusive Arbeitsumgebung einfach was Großartiges ist und dass jeder Einzelne feiern und unterstützen und fördern muss.
Ja, ich Was ich so sehe in meiner Tätigkeit, es gibt halt auch oft so das Thema, dass das Unternehmen auch anfangen, also jetzt gar nicht ihr, aber es nutzt, also einige Unternehmen nutzen das ja auch und machen dann die sogenannte Pinkwashing, also sponsern irgendwie einen Wagen auf dem Christopher Street Day, um da irgendwie Glaubwürdigkeit zu suggerieren und leben es nachher nicht. Wie stellt ihr denn sicher, dass das bei euch auch wirklich in die, ich sag mal, Unternehmens-DNA kommt und nicht Gefahr läuft, irgendwie in diesen Bereich zu rutschen,
oder? Also erstmal ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man intern ein Programm hat, bevor man außen kommuniziert. Also von daher, was wir in Sachen Diversität und Inklusion machen, ist vor allem mal intern. Also wo wir aufklären, wo wir hinschauen, wo wir Kennzahlen festlegen. Wir haben jetzt gerade wieder Kennzahlen zum Beispiel für unseren Aufsichtsrat jetzt in Deutschland festgelegt, für die Geschäftsführung. Das sind alles Sachen, wo wir sagen, das ist was Internes, was wir für uns machen und wo wir uns auch immer wieder erneuern wollen. Also wenn ich jetzt an die Diskussion denke über zum Beispiel sozialen Status. Ich glaube, da hat vor 3 Jahren noch niemand drüber gesprochen. Das ist eine neue Dimension, die muss man sich anschauen, sich auseinandersetzen und gucken, gibt es da vielleicht irgendwelche quasi dunklen Spots? Und dann tatsächlich erst rausgehen und zu sagen, wo kann ich mein Commitment auch tatsächlich nach außen leben. Also wir machen es in sehr vielen Organisationen, dass wir die unterstützen über dann immer viele Jahre mit Spenden, mit Sponsoring. Wir jetzt im Management, aber auch Kollegen aus allen Bereichen sind dann selbst sehr aktiv. Also ich zum Beispiel bei Beyond Gender Agenda. Und da toben wir uns letztendlich aus und versuchen eben diese Veränderung auch in der Gesellschaft zu bewirken. Aber du hast total recht, es funktioniert nur, wenn man intern tatsächlich sich mit dem Thema wirklich auseinandergesetzt hat.
Auf jeden Fall. Mit welchem Thema ihr euch ja auch auseinandersetzt, ist ja Demokratie. Und ihr habt euch ja was gegeben, das nennt sich Corporate, oder was heißt gegeben? Ne? Corporate Democratic, weil ich fange mal an. Boah, Zungenbrecher. 1, 2, 3. Ihr habt euch ja was auf die Fahne geschrieben und das lebt ihr ja auch nach eigenen Aussagen und in meiner Recherche die Corporate Democratic Responsibility. Du hast ja am Anfang auch gesagt, das macht eure Branche ja, ne? Ihr arbeitet ja auch oder ihr wirkt ja auch durch Lobbyisten in Berlin in das Parlament rein. Für alle, die den Begriff jetzt nur grob zuordnen können, was versteckt sich denn Spannendes dahinter?
Also ich sag mal, Lobbying ist ja erstmal was in einer gut funktionierenden Demokratie eben auf jeden Fall, glaube ich, auch explizit gewollt ist, dass ob es Unternehmen oder Organisationen, Vereine ihre Positionen einbringen. Wir wollen natürlich aber eine Demokratie, in der die abgewogen werden, gegeneinander gestellt werden und dann mit Expertise von Unabhängigen letztendlich zu tatsächlichen Regelungen führen. Deswegen, das ist sozusagen das eine und da sind wir auch aktiv. Ganz unabhängig davon haben wir eben natürlich vor allem Hausaufgaben, unser eigenes Geschäft zu transformieren. Aber wir wollen auch nicht unterlassen, uns gesellschaftlich einzubringen. Und in der Vergangenheit haben, glaube ich, Unternehmen nach und nach Aufgaben über ihre Wertschöpfungskette hinaus angenommen. Es waren dann irgendwann die sozialen Aufgaben, also Corporate Social Responsibility, jetzt ist mehr und mehr Nachhaltigkeitsthemen, also Lieferkette, Menschenrechte und so weiter. Da haben wir uns nie ausgeruht und da machen wir sehr viel und in der Regel wirklich auch schon über viele Jahrzehnte. In den letzten Jahren war es jetzt bei uns, und es ist ein Thema, was wir jetzt hier in Deutschland vor allem vorantreiben, eines der Themen, dass wir gesagt haben, wir haben eine neue gesellschaftliche Aufgabe in dieser mega komplexen Welt. Und wir haben tatsächlich ein Problem bei der Demokratie. Wir haben das Thema von Populismus, wir haben das Thema von Infragestellung von den verschiedenen Säulen, die unsere Demokratie ausmachen, in der wir ja auch als Unternehmen mit der Stabilität, die sie bringt, auch gerne arbeiten. Daneben ist es uns auch ein persönlicher Wert. Und insofern hatten wir nach und nach angefangen mit verschiedenen Formaten, sei es Studien zur Zusammengehörigkeit in der Gesellschaft, sei es Veranstaltungsformaten, Demokratie-Award zu sagen, wo können wir uns einbringen? Und dann war das sozusagen eigentlich nur noch dann dieser Schritt, stimmt, wir haben eine demokratische Verantwortung, die wird auch von allen akzeptiert. Also wir haben sehr viel Zuspruch bekommen, wir sind viel bei Konferenzen, Wir rufen mittlerweile andere Unternehmen auf, zu sagen, ihr müsst drüber nachdenken, wie ihr über die Organe in der Demokratie sprecht, wie ihr über Politiker sprecht, weil all das wirkt natürlich auf eure Kolleginnen und Kollegen, auf unsere Unternehmen insgesamt. Und insofern sehen wir das mittlerweile, da wir es reflektiert haben, mit dem Feedback tatsächlich als eines von unseren Aufgaben, die wir auch bei anderen Unternehmen zu sagen, mit den Herausforderungen in der Gesellschaft wachsen unsere aller Aufgaben. Und in den letzten Jahren ist eben leider mit der Spaltung in der Gesellschaft auch die für die Demokratie dazugekommen.
Ja, wo wir gerade über Lobbyismus reden, ich komme nicht drum rum, darauf einzugehen. Und zwar einmal deine Meinung als Kommunikationsexpertin. Es gab ja jetzt eine große Kampagne von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Hast du ja wahrscheinlich auch mitbekommen, dieses Plakat. Erste Frage, wart ihr daran beteiligt?
Nein.
Okay. Was hältst du denn als Kommunikationsexpertin von dieser Kampagne?
Also meine ganz persönliche Meinung, ich finde sie nicht gut. Ich finde, den Dialog in der Gesellschaft prägen wir als Akteure alle mit. Und in dem Fall haben sich ja auch der ein oder andere große Verband jetzt schon distanziert, zum Beispiel die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände beispielsweise. Und ich finde, positive Sachen hervorzuheben, Impulse zu geben, Motivation zu stiften, Selbstverantwortung übernehmen. Ich glaube, das ist die Rolle, die wir einnehmen können, ohne dabei parteipolitisch zu sein, finde ich jetzt ganz persönlich. Aber wenn man sich schon entscheidet, parteipolitisch zu sein, dann finde ich doch eher in einer sehr konstruktiven Art und Weise. Und ich finde, das ist jetzt hier misslungen, so spannend ich in den letzten Jahren immer die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft verfolgt habe und die bestimmt auch in Deutschland immer wieder Lobbystandards gesetzt hat. Hier, glaube ich, ist es nicht gelungen. Und daneben ist in diesem speziellen Motiv auch so viel Angriffsfläche gewesen und Angriffsfläche, weil man Personengruppen einfach verletzt hat. Also wir haben, ich glaube, von Zentralrat der Jugend jetzt Juden am Wochenende die Kritik gehört. Wir haben von Gruppen, die sich für Frauen einsetzen, Kritik gehört. Und ich finde, in so einem konstruktiven sich einbringen jetzt in solchen Wahlkampfzeiten, finde ich viel bessere Impulse für die Zukunft. Also wenn ich jetzt denke an Autoren, an Manager, die jetzt gerade sagen, man könnte doch das machen, man könnte in Zukunft das, lasst uns das bei der Digitalisierung überlegen, dann finde ich, geht da viel mehr aus, als irgendwelche Schreckensbilder an die Wand zu malen.
Ja, okay, ist auf jeden Fall ein spannendes.
Was meinst du denn? Wie fandest du es?
Ich fand es wirklich unglaublich schlecht. Also ich habe auch auf LinkedIn, da ist mir echt die Hutschnur geplatzt, um es mal förmlich auszudrücken. Ich nehme mir eigentlich immer vor, mich an solchen, also wirklich nur irgendwie zu kommentieren, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich irgendwie wirklich eine Meinung habe. Und dann habe ich aber unter Werben und Verkaufen, keine Werbung jetzt an der Stelle, habe ich halt, die hatten das Thema halt bei sich auf dem LinkedIn-Post und da habe ich halt irgendwie geschrieben, sinngemäß, wie kann man so eine Angst vor einer Frau haben und vor diesem Themenkomplex? Und dann kam ziemlich schnell so dieses Ding, ja, das hat der, dieses Blablabla, sie verzerren da die Darstellung, es geht ja nicht um die Frau, es geht um das Wahlprogramm. Dann habe ich halt geschrieben, ja gut, aber haben Sie mal das Wahlprogramm durchgelesen? Also es geht ja nicht darum, nur zu verbieten, sondern es hat ja auch gute Dinge. Und ich persönlich bin zum Beispiel für Sachen wie die Finanztransaktionssteuer. Das ist meine persönliche Meinung. So, und das ist halt, es ist so eine Darstellung angefangen bei der Anlehnung an Moses, glaube ich. Das war ja die Herleitung für auch die Kritik. Und da, also ich weiß nicht, also ich habe mir auch versucht vorzustellen, wie so diese Briefing-Runden vonstatten gegangen sind. Also dann saßen da Menschen in Zoom-Calls und haben sich dann irgendwie überlegt, wir inszenieren jetzt Annalena Baerbock so. Und also A, dass das nicht schon, also ich finde das A schlimm, und B, bin ich mir so sicher, dass das einfach mit einem Mann nicht passiert wäre. Die hätten Robert Habeck nicht so krass, wenn er es wäre, nicht so krass abgelichtet. Und dieses ganze, Ich fand es wirklich schrecklich. Also von vorne bis hinten fand ich es unmöglich. Und damit hat sich auch der Lobbyverband, wie du schon sagst, Lobbying hat ja auch wirklich gute Seiten. Aber damit hat sich dieser Lobbyverband überhaupt keinen Gefallen getan. Also überhaupt nicht. Das ist ganz, ganz schlimm. So viel.
Vielleicht denkt es ja auch die Einbringung von Unternehmen, Verbänden und Managern jetzt im Wahlkampf auch so ein bisschen um, dass alle merken, lasst uns konstruktiv sein, lasst uns wirklich Impulse geben. Wenn ich jetzt denke an Verena Pauster, was sie jetzt seit Monaten ja schon für wirklich konstruktive Impulse gibt. Und dann kann man eben auch mal sagen, weil da und da stehen wir gerade, wir sind noch nicht weit genug in den und den Themen, also lasst uns da und da hinkommen. Ganz konkret könnte das so und so heißen. Aber dieses, wir müssen schon gemeinsam anpacken, die Aufgaben sind zu groß, das geht mir sonst hier auch verloren. Da bin ich total bei dir. Von daher, ich bin mal gespannt. Also wir sind gerade mit ein, zwei Organisationen dran an einem Wahlaufruf. Und da bin ich eben auch gespannt. Und da ging es eben genau darum zu sagen, wir wollen nicht parteipolitisch für jemanden, gegen jemand, sondern wir wollen aufzeigen, wir haben große Aufgaben in der Gesellschaft. Die sind nicht immer mit Schwarz und Weiß und leichten Antworten zu kriegen. Aber die Politik sicherlich auch. Die Politik bemüht sich nach besten Möglichkeiten, sie anzugehen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dieses größte Privileg, das wir haben in der Demokratie, nämlich wählen zu gehen, auch zu nutzen. Und da merken wir schon, kriegen wir sehr viel Zuspruch und sehr viel positives Feedback. Und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht persönlich zumindest die Diskussion, die wir eher führen müssen in Deutschland.
Wenn du, ihr habt ja die ganzen Themen, also ihr steht ja für Diversity und Inklusion und dieses Corporate Democratic Responsibility. Gibt es denn Parteien, die ihr ausschließlich nicht meint, wenn ihr über einen Wahlaufruf sprecht?
Also tatsächlich, wenn Leute wählen wollen, ich glaube, das war in den letzten Jahren viel die Diskussion, sind Parteien demokratisch oder sind Parteien demokratisch legitimiert? Und die Wahlen legitimieren Parteien. Und ich glaube, man tut gut daran, sich jetzt konstruktiv damit auseinanderzusetzen, über die Wahlprogramme, über Diskurse, über ein Teilnehmen an den vielen virtuellen Veranstaltungen, wofür die Parteien stehen. Ich würde immer tatsächlich auch schauen, was sind die Parteien, die die großen Herausforderungen nicht nur aufzeigen und mit ganz viel schwarzer Tinte an die Wand malen, sondern tatsächlich aufzeigen, okay, und so gehen wir die an und da Impulse setzen. Und insofern, nee, wer am Ende gewählt wird, der hat mit einer Aufgabe. Ich persönlich bin sehr klar, dass ich manche Parteien für nicht demokratisch halte, aber wenn sie demokratisch durch eine Wahl legitimiert sind, dann haben sie ihre Berechtigung und sollten dann ihre Aufgaben in den Landesparlamenten oder jetzt eben dann wieder ab dem September im Bundesparlament verantwortungsvoll angehen.
Ja, auf jeden Fall. Das hast du sehr, sehr schön umschrieben oder eine schöne Antwort auf meine Frage gegeben. Was ja auch noch ein Riesenpunkt ist, um da halt nochmal den Bogen zu spannen zu diesem Thema führen. Es gibt ja auch diesen Begriff Female Leadership, um da nochmal hinzukommen. Also gibt auch genügend Studien und auch genügend Themen, die sich damit auseinandersetzen. Wie führst du denn? Also was für eine Chefin bist du? Was würden, wenn ich jetzt einen Kollegen frage, von dir einfach, Mensch, sag mal, die Claudia, mal unter uns. Was meinst du? Was würden die Kollegen über dich sagen? Wie bist du?
Also wahrscheinlich würden sie sagen, die Claudia ist voll die Glucke. Weil ich tatsächlich da die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt in meinem Geschäftsbereich unmittelbar sind, aber natürlich insgesamt die Kolleginnen und Kollegen, für die ich jetzt in Deutschland eben auch die Verantwortung mit habe, da habe ich schon sehr so einen Beschützerinstinkt. Ich finde, dass man als Führungskraft die Verantwortung zu übernehmen hat, wenn auch mal was schief geht. Und dass man damit möglichst nicht schief geht, möglichst viel Raum geben muss für sehr viel Kreativität, für sehr viel Selbstständigkeit, für viel neue Wege. Und auf dem Weg dahin braucht es total viel Diskussion. Also meinen Bereich habe ich so umgebaut, dass wir sagen, wir haben diese vier Fachbereiche und wir haben die vier Bereiche, die uns nach außen repräsentieren und die müssen intern als Matrix funktionieren, um ganz viel zu diskutieren, dass wir die Diskussion nicht später draußen haben und nicht darauf vorbereitet sind, sondern dass wir intern tatsächlich an die schwierigen Themen auch gehen. Und dann soll sich jeder einbringen, unabhängig von der Hierarchie. Und dann gehen wir raus. Und bei uns tobt sich jeder so ein bisschen aus und hat Spaß. Und wenn am Ende was schief läuft, wie gesagt, dann versuchen wir das aufzuarbeiten, aber dann stehe ich dahinter. Und insofern glaube ich, bin ich eine Führungskraft, die sicherlich damit auch von dem Team viel abverlangt, weil natürlich dann eben auch so ein Miteinander, und ich glaube, wir haben ein sehr gutes Miteinander auch irgendwie verpflichtet. Aber ich versuche eben auch sicherzustellen, dass alle daneben, ich sag mal jetzt gerade in so einer Corona-Zeit, diese Balance gut hinbekommen, dass sie sich auch abgrenzen können und dass sie eben letztendlich damit auch fit bleiben, um ihre Aufgaben zu machen. Und dann geht es viel darum, die Kolleginnen und Kollegen zu entwickeln. Da spricht man natürlich auch über Sachen, die nicht gut geklappt haben, über die Sachen, die ausbaufähig sind, über die Sachen, die einfach gar keine Stärken sind, wo man sagt, geh doch lieber in den Bereich und dann voll auf die Stärken setzen und die Kollegen durchführen. Und deswegen, also ich bin total verliebt in mein ganzes Team und mega stolz drauf. Und insofern nochmal zurück, ja, mega Glücke.
Ja, okay. Spannend, das habe ich so auch noch nicht gehört, dass jemand so von sich spricht. Aber das ist doch ein positives Bild, das hört man doch gerne. Jetzt zum Ende, du musst mich noch einmal aufklären. Und zwar, wir hatten ja am Anfang schon dieses Thema Kommunikation. Wie sieht eure Kommunikation hinsichtlich der Produkte aus? Und wenn ich es mir richtig notiert habe, sprecht ihr bei euren Produkten, also ihr benennt sie nicht großartig, sondern es sind, wie gesagt, korrigiere mich gerne, schadstoffreduzierte Alternativen, beziehungsweise sind sie risikoreduziert. Ist das die richtige Beschreibung, wenn du jetzt über euer Produkt sprichst? Ist das so richtig ausgedrückt von mir?
Genau, also im Endeffekt hatten wir ja gesagt, das Schädliche beim Rauchen ist die Verbrennung. Und wir haben jetzt eben in Deutschland, war es glaube ich 2016, ein Produkt auf den Markt gebracht. Und das hat weniger Schadstoffe. Also schadstoffreduziert ist schon mal richtig. Und jetzt ist es die Aufgabe, letztendlich von Behörden zu sagen, was heißt es für jemanden, der wechselt. Also der vorher eine Zigarette geraucht hat, der partout nicht aufhören wollte und dann aber zumindest zu solchen Produkten wechselt. Und da sind mittlerweile Behörden überall auf der Welt aktiv gewesen. In Deutschland zum Beispiel muss man mit solchen Produkten erstmal durch so ein Zulassungsverfahren, sonst kann man das nicht so einfach auf den Markt bringen. Und dann kann man am Ende sagen, die sind auf jeden Fall weniger schädlich. Wie gesagt, im Vergleich, wenn man sonst weiter rauchen würde. Aber man kann auch genauso sagen, das Beste ist und bleibt tatsächlich aufzuhören.
Okay, das ist ja, das sagen auch nicht alle Menschen, die in der Kommunikation arbeiten, über ihre Produkte. Nein, nimm's nicht. Das ist auch gut. Claudia, wir sind jetzt am Ende und wir haben ja hier die ultimative Spotify-Playlist. Welchen Song dürfen wir denn für dich und stellvertretend für dein Team quasi auf die Playlist packen?
Empire State of Mind von Alicia Keys und Jay-Z. Und das führt uns zurück vorhin, wir hatten vorhin über meine MBA gesprochen. Da war ich zu einem Block auch in den Staaten und danach war ich für, ich glaube, 2 Wochen in New York. Und da habe ich das Lied zum ersten Mal im Meatpacking District in New York gehört. Und seitdem geht es mir nicht mehr aus dem Kopf.
Ja, cool. Dann kommt das auf jeden Fall auf die Liste. Und Claudia, vielen lieben Dank für deine Zeit. Das ist ja hoch interessant, spannende Branche. Und ich freue mich auf vielleicht mal irgendwann ein Bier am Ammersee.
Perfekt, das klingt traumhaft.
Nicht wahr?
Und ich gehe natürlich gleich auch zu LinkedIn und schaue mir mal an, was du da gepostet hast bei der W&V und wie die Diskussion zu der Kampagne weitergegangen ist. Vielen Dank für deine Zeit.
Gerne. Das ist noch schnell im Keim erstickt, aber das ist schon, ich glaube, man muss sich einfach irgendwie mit einbringen und gerade in so politisch aufgeregten Zeiten, da muss man einfach irgendwie Flagge zeigen und jetzt voll mit rein und um, wie gesagt, da zu seinen Überzeugungen zu stehen. Claudia, vielen Dank und bis bald. Tschüss.
Du willst noch mehr Infos rund um die Gäste und Timmys Podcast? Schreib uns dein Feedback und deine Wünsche als Bewertung bei Apple Podcasts oder per Mail an kontakt@verbaloo.de mit dem Betreff Was darf's sein?